Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich mache mit dem heutigen Sonntag wieder weiter mit der Apostelgeschichte und wir lesen entsprechend Apostelgeschichte 16, die Verse 11 bis 15. Heute können wir es leider nicht anzeigen. Aus irgendwelchen Gründen will der Computer das Notebook mit dem Beamer nicht kommunizieren. Da stimmt die Beziehung heute Morgen nicht, aber solange unsere Beziehung mit dem Herrn und untereinander in Ordnung ist, ist diese Beziehungsstörung von geringer Bedeutung. Apostelgeschichte 16, 11 bis 15. Wir fuhren nun von Troas ab und kamen geraden Laufs nach Samothrake und des folgenden Tages nach Neapolis und von da nach Philippi. Das ist die erste Stadt jenes Teils von Mazedonien, eine Kolonie. In dieser Stadt aber verweilten wir einige Tage und am Tag des Sabbats gingen wir hinaus vor das Tor an einen Fluss, wo wir eine Gebetsstätte vermuteten. Und wir setzten uns nieder und redeten zu den Frauen, die zusammengekommen waren. Und eine Frau mit Namen Lydia, eine Purpurkrämerin aus der Stadt Thyatira, die Gott anbetete, hörte zu. Deren Herz tat der Herr auf, dass sie Acht gab auf das, was von Paulus geredet wurde. Als sie aber getauft worden war und ihr Haus, bat sie und sagte, wenn ihr urteilt, dass ich an den Herrn gläubig sei, so kehrt in mein Haus ein und bleibt. Und sie nötigte uns. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Geschwister, wir lesen, wir fuhren ab von Troas mit dem Schiff, so beginnt unser Predigtext, Vers 11. Da ist die spannende Frage, wer waren diese wir? Erinnern wir uns, mindestens zwei waren aufgebrochen von Antiochien. Das waren der Paulus und der Silas. Unterwegs war noch einer mit dazugekommen. Hat jemand heute Morgen so schnell im Kopf, wer das war? War nun auch schon vor Weihnachten weit im alten Jahr. Der hatte sich getrennt mit dem Markus. Wir sind bei der zweiten Missionsreise. Barnabas war mit Markus nach Zypern gegangen, Paulus mit Silas aufgebrochen, um die Orte der ersten Missionsreise nochmal zu besuchen. In Lystra, einem dieser Orte, bei Ikonium, hatten sie den Timotheus mit aufgegabelt. Und so kommen sie nun als vermutlich dreiköpfiger Missionstrupp nach Troas. Aber mindestens ein Vierter muss noch dabei sein, der nennt sich selber nicht, der taucht einfach mit auf in dem Wörtlein wir. Wer könnte das logischerweise sein? Muss es sein? Der Verfasser. Der Verfasser der Apostelgeschichte ist der Lukas. Das ist der Lukas. Wo kommt der auf einmal her? Es gibt eine ganz einfache Erklärung. Wir sehen es. Vers 8 schreibt Lukas noch, als sie aber an Mysien vorübergezogen waren, gingen sie nach Troas hinab. Da war er noch nicht dabei. Vers 10 schreibt er, als er, nämlich Paulus, aber das Gesicht gesehen hatte, suchten wir, sogleich nach Mazedonien abzureisen, da wir schlossen, dass Gott uns berufen habe. Jetzt ab Vers 10 bezieht Lukas sich mit ein. Das heißt, Lukas muss schon in Troas gewesen sein und hat sich nun in Troas dem Missionstrupp des Paulus und Silas angeschlossen. Und so reisen sie zu viert von Troas mit dem Schiff ab. Ihre erste Station ist Samothrake. Das ist eine Insel in der nördlichen Ägäis. Die liegt so als Tagesstrecke genau in der Mitte. Einen Tag später gehen sie in Neapolis an Land und von dort ziehen sie schnurgerade nach Philippi weiter. Gegründet war diese Stadt von Philipp von Mazedonien, deshalb hatte sie auch diesen Namen. Es war ein großer mazedonischer König und einiger der Griechen und der Vater Alexander des Großen. Mittlerweile war die Stadt eine römische Kolonie geworden und ihre Bürger mit besonderen römischen Rechten ausgestattet. Offenbar verweilte Paulus erst einige Tage in Philippi. Er schaute sich um und lernte die Stadt kennen. Erst am Sabbat wird Paulus dann aktiv. Wie in aller Regel bringt der Heidenapostel Paulus auch in Philippi das Evangelium zuerst zu den Juden. Aber die zu finden ist gar nicht so leicht. Eine Synagoge gibt es in Philippi nicht. 10 Männer sind nötig, um einen Synagogengottesdienst zu feiern. So schreibt das jüdische Gesetz vor, diese 10 gab es in Philippi offensichtlich nicht. Dafür rituelle Waschungen im Umfeld so einer Gebetsversammlung Wasser nötig ist, weiß Paulus, wenn er eine jüdische Versammlung findet, dann draußen am Fluss, wo Wasser da ist. Er begibt sich dahin und richtig dort treffen sie auf eine Gruppe, die sich zum Gebet versammelt hat. Lukas berichtet nur von Frauen, also werden auch nur Frauen da gewesen sein. Auf der ersten Missionsreise war Paulus überall jüdischen Gemeinden begegnet. Nun sind sie auf heidnischem Boden. Philippi ist ein heidnischer Ort durch und durch. Und da ist nun Paulus mit seinen Begleitern hingestellt. Ob Paulus und Silas die Menschen in Philippi, die Heiden, für das Evangelium wohl interessieren können, haben die nichts anderes im Sinn? In der Tat werden sich die Menschen in Philippi vor 2000 Jahren nicht wesentlich von uns heute unterschieden haben. Das heißt, die meisten suchen beruflichen Erfolg, Wohlstand, Unterhaltung, Spaß. Sie wollen nichts vom Leben verpassen und haben vor Gott wenig oder keine Zeit. Aber Paulus weiß, Gott hat mich hierher gestellt und deshalb verzagt er nicht. Er tut, wozu Gott ihn gesandt hat, er predigt das Evangelium. Und Paulus erlebt die Wunder Gottes in Philippi. Da werden wir nicht nur heute, sondern mindestens auch noch die nächsten beiden Sonntage davon hören. Paulus erlebt die Wunder Gottes in Philippi. Einige Frauen sind schon da. Gott hat schon vorbereitet, Gott hat schon gewirkt, bevor Paulus seinen Fuß auf europäischen Boden gesetzt hat. Und Gott wirkt weiter. Unter den Frauen ist besonders eine gewisse Lydia. Die hört genau zu. Auch sie ist eine heidnische Frau. Vers 14 beschreibt sie als eine, die Gott anbetete. Das ist die biblische Beschreibung für gottesfürchtige Menschen aus den Heiden. Das sind Menschen, die sich zur jüdischen Gemeinde halten, aber nicht durch Taufe oder Beschneidung zur jüdischen Gemeinde übergetreten sind. Man könnte sagen Freunde oder regelmäßige Gäste. Lydia stammt aus Thyatira in Kleinasien, berichtet Lukas. Wir wissen, an die Gemeinde in Thyatira ist das vierte Sendschreiben der Offenbarung gerichtet, nur dass wir ein klein bisschen Querverbindungen haben. Und dieser Lydia tat der Herr das Herz auf. Sie nimmt das Evangelium an und lässt sich taufen. Kurz und knackig berichtet Lukas davon. Eine Aussage in dieser kurzen Schilderung ist dabei aber von ganz herausragender Bedeutung. Lukas berichtet, der tat der Herr das Herz auf. Und in Anlehnung daran habe ich auch das Predigtthema gewählt, wenn der Herr die Herzen auftut. Denn darauf, liebe Geschwister, kommt alles an, dass der Herr die Herzen auftut. Wenn der Herr die Herzen nicht auftut, dann geht gar nichts. Es liegt nicht an unseren Gaben. Es liegt nicht an unserer Kraft. Es liegt nicht an der Aufgeschlossenheit der Menschen in Philippi oder in Riedlingen. Es liegt allein an Gottes Erbarmen. Das ist für unsere ganze Arbeit als Gemeinde von entscheidender Wichtigkeit, dass uns das jederzeit vor Augen steht. Darauf kommt es an, dass der Herr die Herzen auftut. Martin Luther hat deshalb in der Erklärung zum dritten Artikel des Glaubensbekenntnisses geschrieben, ich glaube, dass ich nicht aus eigener Vernunft noch Kraft an Jesus Christus, meinen Herrn, glauben oder zu ihm kommen kann, sondern der Heilige Geist hat mich durchs Evangelium berufen, mit seinen Gaben erleuchtet, im rechten Glauben geheiligt und erhalten, gleich wie er die ganze Christenheit auf Erden beruft, sammelt, erleuchtet, heiligt und bei Jesus Christus erhält, im rechten einigen Glauben. Kein Mensch kann aus eigener Kraft oder Vernunft zum Glauben an Jesus kommen. Das gilt nicht nur für Martin Luther, das gilt nicht nur für einige andere, das gilt ausnahmslos für die ganze Christenheit auf Erden. Es ist keiner darunter, der aus eigener Kraft sich hätte für Jesus entscheiden können. Paulus schreibt in Römer 9, Vers 16, so liegt es nun nicht an jemandes Wollen oder Laufen, sondern allein an Gottes Erbarmen. Und in der Schriftlesung Philipper 2 haben wir gehört, denn Gott ist's, der da vollbringt beides, das Wollen und das Vollbringen zu seinem Wohlgefallen. Leider kam schon im 18. Jahrhundert durch den großen englischen Erweckungsprediger John Wesley an diesem Punkt Unklarheit auf. Ich hätte jetzt einige Bilder von den Herren dabei gehabt, die ich im Weiteren erwähne. vielleicht irgendwann mal nachgereicht. John Wesley ist uns vom Namen her bekannt. Er war ein großer, bedeutender Evangelist. Viele Menschen sind durch ihn zum Glauben gekommen, aber es haben sich bei ihm bereits erste Unschärfen in der Lehre eingeschlichen. John Wesley hat gepredigt, Gott hat alles getan, damit wir Menschen gläubig werden können. Nun liegt es allein am Menschen, ob er dieses Angebot ergreift oder ablehnt. John Wesley hat offensichtlich auch die biblische Erwählungslehre in Frage gestellt und war der Meinung, jeder Mensch kann sich entscheiden, wann und wie er will. Deshalb warf ihm sein Freund, der zweite große Erweckungsprediger jener Zeit, George Whitefield, vor, du machst das Heil abhängig nicht von Gottes freier Gnade, sondern vom freien Willen des Menschen. Whitefield war wesentlich durch John Wesley und dessen Bruder zum Glauben gekommen. Die waren sehr eng miteinander brüderlich verbunden, aber hier hatten sie einen sachlichen Konflikt. Spätestens aber mit Charles Finney, der dürfte vielleicht manchem unter uns auch durch Literatur bekannt sein, lebte im 19. Jahrhundert, hat die Frage der Bekehrung dann eine Verschiebung weit ins Unbiblische erfahren. Finney ist bis heute für viele ein großes Vorbild des Glaubens. Er hat ordentliche Bücher geschrieben, aber man muss immer aufpassen, es ist immer mit falscher Lehre dabei. Und so auch in der Frage der Rechtfertigung und der Bekehrung. Finney hat die reformatorische Rechtfertigungslehre strikt verworfen, hat verworfen, dass der Mensch von der Sünde völlig verdorben sei. Er war der Meinung, Bekehrung ist ganz und gar eine Frage des menschlichen Willens. Und dann geht es bei der Evangelisation logischerweise nur noch darum, wie bekomme ich den Menschen dazu, dass er will. Und das hat dazu geführt, dass Finney anfing, eine ganze Reihe von Methoden einzusetzen, um die Menschen für die Entscheidung für Jesus zu bewegen. Von da an bekam die Musik ein ganz starkes Gewicht in der Evangelisation, um bei den Hörern eine Gefühlslage zu schaffen, aus der heraus sie sich dann für Christus bekehren. Bei Finney war es noch nicht so dramatisch. Finney muss, auf dem Bild hätte man es gesehen, war eine eckige, kantige Persönlichkeit. Recht schroff oft, auch extrem in seinen Lehren. Viele haben sich von Finney abgewandt. Deshalb hat es in seiner Zeit noch nicht so durchgeschlagen. Der Haupttransporteur dieser neuen Methoden war dann Moody. Moody war nun ein gemäßigter Theologe, auch in seiner Art und Weise offensichtlich eine sehr viel angenehmere Persönlichkeit. Und Moody hat sich mit dem großartigen Sänger Ira Senke zusammengetan bei Evangelisationen. Geradezu legendär ist die erste Begegnung von Moody mit diesem Sänger Senke im Jahr 1870. Während einer Konferenz des amerikanischen CVJM in Indianapolis bemerkte ein presbyterianischer Pfarrer den jämmerlichen Gesang der versammelten Jugend und er bat deshalb den anwesenden Senke, das öffentliche Singen zu leiten. Der hochbegabte Sänger stimmte ein Lied an und es gelang ihm, die jungen Leute mitzureißen und zum Singen zu begeistern. Am Ende der Veranstaltung kam Moody auf Senke zu. In seiner direkten Art hat er ihm gesagt, Sie müssen Ihr bisheriges Leben hinter sich lassen und bei meinen Versammlungen mithelfen. Senke versuchte, diese Überrumpelung abzuweisen und zu vermeiden. Aber Moody erwiderte auf Sie, warte ich schon 8 Jahre lang, Sie müssen. Am nächsten Tag bekam Senke, der immer noch nicht so richtig wollte, eine Karte mit der Bitte, er möge Moody abends um 6 an einer bestimmten Straßenecke treffen. Senke gab nach und begab sich zur verabredeten Zeit dann dorthin und bald schon konnte er den Zweck jener Aktion erkennen. Moody hatte eine Kiste dabei und bat Senke, sich darauf zu stellen und dann zu singen. Nun war es Zeit des Feierabends. Zahlreiche Arbeiter, die aus den Fabriken nach Hause eilten, blieben von Senkis Gesang fasziniert stehen und hörten zu. Nachdem Senke sein Lied gesungen hatte, richtete Moody einige Worte an die Zuhörer. Der hatte gleich daneben dran die große Konzerthalle gemietet, die Oper, um dort eine Evangelisation durchzuführen und lud die Leute, die durch Senkis Gesang aufmerksam geworden waren, in die Konzerthalle ein zur Evangelisation. Und am Abend war das Haus rappelvoll. Nun ist gegen einen schönen Gesang bei einer Evangelisation gewiss nichts einzuwenden. Wir freuen uns auch, wenn wir einen schönen Chor haben, der ordentliche Lieder singt. Und wenn schöner Gesang hilft, Menschen unter Gottes Wort zu ziehen, warum nicht? Nur wer Gottes Wort hört, kann auch durch Gottes Wort angesprochen werden. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, wenn man Menschen auf diese Weise zur Evangelisation lockt, dann hat man zu einem großen Teil Menschen da, die nicht der Herr schon durch den Heiligen Geist vorbereitet hat. Die sind ja gekommen wegen der Musik und nicht, weil die Sehnsucht nach Rettung und Heil sie getrieben hätte. Man kann viel tun bei der Evangelisationsarbeit wie auch in der Gemeindearbeit, aber man muss immer genau wissen, was man tut. Und auch die Gefahren dessen, was man tut, erkennen. Wenn man Menschen so unters Wort lockt, dann muss man in ganz besonderer Weise auf eine klare, zentrale Verkündigung achten. Ganz falsch wird's, wenn nun durch Musik und andere Programmbeiträge Menschen gefühlsmäßig beeinflusst und manipuliert werden. Das führt zu echten, zu unechten, zu Scheinbekehrungen. Und solche Scheinbekehrungen kommen aus dem menschlichen Gefühl und sind nicht Wirkung des Heiligen Geistes. Und solche Bekehrungen in Anführungszeichen tragen nicht weit. Und das Ergebnis sind Menschen, die getauft sind, die den Namen Jesu tragen, aber von dessen Kraft in ihrem Leben nicht viel zu spüren ist. Deshalb habe ich eingangs schon gesagt, der Herr tat das Herz auf. Das ist eine Tatsache, die wir in der Tragweite für unser praktisches Gemeindeleben Tag für Tag gar nicht hoch genug halten können. Dieses Problem hat sich in den letzten Jahrzehnten dramatisch verschärft. Stand früher in der Regel auch bei Moody und bei vielen anderen, auch bei Billy Graham, bei den Evangelisationen trotz manchem drumherum immer noch klar die Verkündigung des Evangeliums im Mittelpunkt, so nimmt heute das Drumherum eigentlich von Jahr zu Jahr einen immer breiteren Raum ein. Für diesen neuen Trend stehen besonders zwei Namen, manche werden sie schon gehört haben, Bill Hybels und Rick Warren. Beides sind smarte amerikanische Unternehmertypen, beides sind sicher hochintelligente Leute, aber sie betreiben Gemeindeaufbau ganz wesentlich über menschliche Methoden. Und diese Methoden funktionieren, liebe Geschwister. Das ist eine Frage der Technik und der Strategie. Gemeinden, die diese Methoden anwenden, wachsen fast ausnahmslos und zum Teil ausgesprochen stark, explosionsartig. Allerdings auch, und das muss uns zu denken geben, auch ganz liberale, bibelkritische Gemeinden wachsen, wenn sie diese Methoden anwenden. Und das zeigt unmissverständlich eines, dass es offensichtlich nicht entscheidend der Heilige Geist ist, der dabei wirkt. Denn der wirkt nur dort, wo das Evangelium verkündigt wird. Wo das Evangelium aber nicht recht verkündigt wird, wirkt der Heilige Geist normalerweise nicht. Das heißt, die Gemeinden wachsen durch menschliche Techniken. Vor Jahren habe ich das bekannte Buch von Rick Warren gelesen, sein erstes großes Buch Kirche mit Vision. Da stehen allerhand gute und kluge Gedanken drin. Aber je weiter ich gelesen habe, umso mulmiger wurde mir in der Magengegend. Am Schluss habe ich das Buch zugeklappt und habe mich gefragt, was stimmt da nicht? Und dann ging mir auf, da sind viele gute menschliche Überlegungen, wie man Menschen mit dem Evangelium erreicht, wie man interessante Gemeindearbeit macht, wie man Gemeindewachstum erzielt. Aber der Heilige Geist, das Wirken Gottes, kommt so gut wie nicht vor. Es hängt alles entscheidend am Menschen, an Gemeindeaufbaustrategien, an Analysen, an Planung, an Technik. Fast alle frommen Gemeinden, liebe Geschwister, auch in Deutschland, arbeiten heute nach den Strategien dieser beiden Männer. Nach den Modellen von Willow Creek und Saddleback, das sind die Namen ihrer Gemeinden, die zu Modellen geworden sind. Die großen Zahlen, die man erreichen will, locken. Aber wir müssen festhalten, echtes geistliches Wachstum entsteht nicht durch menschliche Strategien. Der Herr muss die Herzen auftun. Am Ende haben wir Konzerthallen voll von scheinbekehrten Menschen. Wenn der Herr nicht die Herzen auftut, sondern menschliche Strategie am Werk war. Dass der Herr die Herzen auftun muss, das sehen wir sehr eindrücklich an der Art und Weise, wie etwa der bekannte Pfarrer und Evangelist Wilhelm Busch zum Glauben kam. Ich habe erst neulich darüber gelesen. Er hatte nicht lange vor seinem Tod auf einer Versammlung vor jungen Leuten davon berichtet. Er war als junger Offizier im Ersten Weltkrieg. Er war ein guter Reiter, hatte mit 18 Jahren bereits die Führung einer Batterie im aktiven Regiment. Er war Träger des Eisernen Kreuzes erster Klasse. Er war ein ganzer Kerl, zu was brauchte er Jesus? Wenn der Militärpfarrer kam, dann lächelte Bush über die Sündenabwehrkanone. Bush sagt, der Krieg war einerseits schrecklich, aber für einen jungen Kerl wie ihn war es auch ein Abenteuer. Erst recht, wenn gerade nicht Einsatz an der Front war. Und so liegt Bush mit einem Freund auf einer Wiese. Sie sind nur in Bereitschaft ein Stück hinter der Front. Ab und zu fällt ein Schuss, das interessiert die beiden nicht weiter. Bush erzählt seinem Freund und wie er so erzählt, stellt er auf einmal fest, der andere ist tot. Der hat von einem nicht bemerkten Schuss einen Splitter abbekommen. Und da liegt der mausetot, ein junger Kerl wie er, ebenfalls Führer einer Batterie. Und jetzt ist es mit ihm vorbei. Und in diesem Augenblick überfällt Bush die Frage, wenn du den nächsten Schuss abkriegst, wo bist du dann? Und Bush ist klar, dann stehe ich vor Gott. Aber da ist sofort die zweite Frage in seinem Kopf, kann ich überhaupt vor Gott stehen, so wie ich bin? In Gedanken will er anfangen, sich vor Gott zu rechtfertigen, aber es ist ihm, als ob ihm Gott entgegendonnert und deine Sünden. Was ist mit deinen Sünden? Und Bush weiß, ich kann mit meinen Sünden nicht vor Gott bestehen. Von diesem Augenblick an ist das nächste Vierteljahr für Wilhelm Busch die reine Hölle. Er steht an der Front im täglichen Kriegseinsatz, im täglichen Gefahr für Leib und Leben und er weiß, wenn ich heute sterbe, gehe ich ewig verloren. So wie ich bin, kann ich vor Gott nicht bestehen. Nach einem Vierteljahr räumt er mit seinem Burschen den Koffer auf, da fällt ihm eine kleine Bibel in die Hand. Die hatte die Mutter in den Koffer beim letzten Zuhauseaufenthalt hineingeschmuggelt. Er lässt seinen Burschen weiter aufräumen, er selbst aber blättert in der Bibel und sein Auge bleibt auf dem Wort der Schrift hängen, Jesus Christus ist gekommen in die Welt, Sünder selig zu machen. Und Bush weiß, das ist es, was ich brauche, einen Heiland, der Sünder selig macht. Bei nächster Gelegenheit fällt Bush auf die Knie und das erste Mal in seinem Leben betet er richtig und von Herzen. Und er sagt, Herr Jesus, ich habe begriffen, dass du da bist. Und du bist der Einzige, der Sünder selig macht und ich bin ein Sünder. Und ich möchte selig werden, hier, jetzt, heute ein Kind Gottes werden. Und er schließt seinen Bericht, von diesem Moment hat er gewusst, dass er einen Heiland und einen Herrn hat. Und er hat angefangen, ihn zu führen. Liebe Geschwister, so oder so ähnlich ist es, wenn der Herr die Herzen auftut. Dann erkennt der Mensch seine Sünde, dann erkennt der Mensch, dass er einen Heiland braucht. Aber nur der Herr kann das tun. Wir wissen, in den Schützengräben der Kriege wurden Menschen zu Kindern Gottes. Und in denselben Schützengräben wurden Menschen zu Gottesleugnern. In den Schützengräben gab es Menschen, die sagten wie Wilhelm Busch, Herr, so wie ich bin, kann ich vor dir nicht bestehen. Und in denselben Schützengräben sagten andere, wenn es so brutal auf der Welt zugeht, dann kann es keinen Gott der Liebe geben. Den einen hat der Herr das Herz aufgetan und den anderen nicht. Und deshalb, liebe Geschwister, sind unsere Gebete so wichtig, auch und gerade für jeden Sonntagsgottesdienst. Die Gemeinde trägt für den Gottesdienst und für die Verkündigung mindestens genauso viel Verantwortung wie der Prediger selbst. Dass die Gemeinde schon die ganze Woche zum einen für den Prediger betet, dass Gott ihn recht führt, dass Gott ihm aufs Herz legt, was er selbst, der Herr, seiner Gemeinde sagen will. Und dass der Herr dann am Sonntag die Herzen auftut. Es mögen sonntags, liebe Geschwister, die gewaltigsten Predigten gehalten werden, die die Welt je gehört hat. Wenn der Herr nicht die Herzen auftut, verpuffen sie wirkungslos im Nichts. Schall und Rauch. Bei Lydia hatte der Herr das Herz aufgetan. Und Lydia bleibt nicht auf halbem Weg stecken. Sie macht die Sache mit dem Herrn fest. Sie lässt sich taufen. Jetzt haben wir in Vers 15 eine Aussage, die muss uns ein bisschen stutzig machen. Wahrscheinlich lesen wir meistens leicht doch darüber hinweg. Wir lesen Vers 15, als sie aber getauft worden war und ihr Haus. Wie ist das zu verstehen? Wir sehen zunächst daran, dass Lydia nicht verheiratet ist. Sie ist entweder verwitwet oder geschieden. Sie ist in jedem Fall der Haushaltsvorstand, denn es ist von ihrem Haus die Rede. Wenn sie einen Mann hätte, wäre es nicht ihr Haus. Mit dem Haus ist natürlich nicht das Gebäude gemeint, sondern diejenigen, die zu ihrem Haushalt gehören. Und es waren nicht nur eventuell vorhandene Kinder und Enkelkinder, das waren die Knechte und Mägde samt deren Familien. Das mögen ein Dutzend oder auch weit mehr Menschen gewesen sein. Ich habe mal nachgeschlagen, so ein griechisch-römisches Haus, das fasste 10 bis 20 Personen ohne weiteres, die in der Regel zu einem solchen Haushalt gehörten. Bei Lydia mögen es auch mehr gewesen sein. Lydia war mit Sicherheit eine reiche Frau. Sie führt ihr großes Geschäft der Purpurherstellung und des Verkaufs. Der Purpurfarbstoff wird in einem aufwendigen Verfahren aus der Purpurschnecke gewonnen. Zur Herstellung nur eines Gramms Farbstoff braucht man 10.000 Purpurschnecken. Das machte die Farbe von jeher extrem teuer, aber die Purpurhändler auch zu reichen Leuten. Lydia war also mit Sicherheit eine sehr vermögende Frau. Das heißt, ihr untersteht auch ein großer Haushalt. Was heißt aber jetzt, als sie getauft worden war und ihr Haus? Es könnte sein, dass Lukas Ereignisse von Wochen in diesem Satz zusammenfasst. Dass Lydia nach der ersten Begegnung mit dem Evangelium für die weiteren Begegnungen ihre Hausgenossen mitgebracht hat. Es könnte auch sein, dass Paulus in ihr Haus gekommen ist und dort das Evangelium verkündigt hat. Und auf diese Weise könnten weitere Hausgenossen zum Glauben gekommen sein. So könnte es sein. Steht aber nicht da. Es ist eine mögliche, aber keine zwingende Auslegung. Da steht nur, dass Lydia zum Glauben kam und dann wurde sie und ihr Haus, also alle zum Haushalt gehörenden Personen, mit ihr getauft. Ob von denen einige, alle oder überhaupt keiner zum Glauben gekommen war, steht nicht da. Das ist eine spannende Sache. Das weitere Kapitel setzt dieser Sache übrigens noch einen Punkt drauf. Ich greife schon mal vor auf den Kerkermeister. Den werden wir uns in 2 Wochen noch mal ganz genau anschauen. Heute nur einen Punkt davon. Der Kerkermeister fragt Paulus und Silas, ihr Herren, was muss ich tun, dass ich gerettet werde? Jetzt kommt die spannende Frage, was antworten Paulus und Silas auf diese Frage? Weiß es jemand? Glaube an den Herrn Jesus und du wirst gerettet werden, du und dein Haus. Liebe Geschwister, egal wie wir diese beiden Tatsachen bei der Lydia oder auch beim Kerkermeister im Einzelnen verstehen, wir haben in jedem Fall eine großartige Aussage. Nämlich die Aussage, wo ein Ehegatte, insbesondere der Haushaltsvorstand, zum Glauben an Jesus kommt, da ergießt sich ein breiter Strom des Segens in die ganze Familie hinein. Ein breiter Strom der Gnade. Ich vergleiche das gern mit einem Wasseranschluss im Haus. Der Hausherr lässt die Wasserleitung legen, der gibt den Auftrag, der bezahlt die Rechnung. Aber alle Hausbewohner haben jetzt den Nutzen davon. Alle können zum Wasserhahn laufen, können Wasser holen, können baden, können duschen. Keiner der Hausbewohner muss mehr mit dem Krug zum nächsten Brunnen gehen bei Eis und Kälte und Schnee und Regen. Das Haus ist an die öffentliche Wasserversorgung angeschlossen. Und ein Haus, in dem ein Ehegatte gläubig geworden ist, ist damit an den Segensstrom der göttlichen Gnade angeschlossen. Nun stehen alle, die zu diesem Haushalt gehören, unter dem Einfluss des Segens Gottes. Das heißt noch nicht, dass alle automatisch gerettet wären. Das zeigt der biblische Gesamtzusammenhang auch. Aber es zeigt, der Strom des Segens ist für jeden da. Und liebe Geschwister, ich denke, das ist ein wirklich gewaltiger Trost. Und ich weiß, es gibt auch unter uns etliche, die leiden sehr darunter, dass von ihren Kindern noch etliche nicht gläubig sind. Haltet an am Gebet. Ihr dürft wissen, eure Kinder sind im Raum der Gnade groß geworden. Und sie sind immer noch eure Kinder, auch wenn die längst eigene Haushaltungen haben. Sie bleiben eure Kinder und sie stehen damit immer noch ein Stück weit unter dem Segen, der vom Glauben ihrer Eltern ausgeht. Wir kennen diese Segenslinien in vielen Familien, wo die Eltern und Großeltern gläubig waren und nach ihnen die Kinder und die Enkelkinder wieder in großer Zahl zum Glauben kommen. Wir wissen aber auch, dass es nicht automatisch so sein muss. Es gibt auch Kinder großer Männer und bedeutender Frauen im Reiche Gottes, die ganz andere Wege gegangen sind. Der Strom der Gnade ist da, er fließt von den Eltern auf die Kinder, aber er ersetzt nicht die persönliche Beziehung zu Jesus. Aber der Strom der Gnade ist da. Und er gilt übrigens, das darf der nächste Trost sein für uns, auch für die Schwiegerkinder. So weit reicht der Segensstrom des Herrn. Greifen wir mal weit zurück ins Alte Testament. Fällt euch was Passendes aus dem Alten Testament ein? Ziemlich weit vorne im Alten Testament. Ruth, ja, das war Schwiegertochter, genau, der Naomi. Ein Beispiel, wo wir sehen, dass sie durch den Kontakt mit der Naomi, ihrer Schwiegermutter, in Kontakt mit Gott kommt und selber zum Glauben. Ich dachte noch an was anderes, noch weiter vorn, an den Noah. Der Noah ist ein sehr interessantes Beispiel. Was fällt uns an dem Noah auf? Die Bibel sagt, Noah war ein gerechter Mann. Sie sagt, Noah war ein Mann, der dem Herrn vertraute. Was aber sagt die Bibel über den Glauben seiner Frau? Nichts. Was sagt die Bibel über den Glauben seiner Söhne? Nichts. Was sagt die Bibel über den Glauben seiner Schwiegertöchter? Nichts. Und wir wissen, nach der Sintflut berichtet die Bibel über Ereignisse, die lassen es höchst unwahrscheinlich erscheinen, dass alle Söhne Noahs gläubig waren. Aber trotzdem darf die Frau Noahs mit in die Arche, trotzdem dürfen die Söhne mit in die Arche, und wir sind bei den Schwiegerkindern, und trotzdem dürfen auch die Schwiegertöchter mit in die Arche. Obwohl nicht gesagt ist, dass auch nur einer von denen außer dem Noah geglaubt hat. Aber sie gehören zur Familie des Noah. Sie stehen mit dem Noah unterm Strom des Segens und des Erbarmens des Herrn, und sie dürfen mit in die Arche, und sie werden in der Arche durch die Sintflut hindurch mitgerettet. Soweit, liebe Geschwister, geht der Strom des Segens, der Strom der Gnade, wenn ein Haushaltsvorstandsteil, ein Ehegatte, insbesondere der Haushaltsvorstand, zum Herrn gehört. Liebe Geschwister, das ist ein Grund, auch für unsere Kinder und Enkelkinder viel vom Herrn zu erbitten und zu erwarten. Dass die mächtigen Ströme des Segens unsere Familien durchfluten und dass der Herr die Herzen auftut und Menschen eine echte, tiefgreifende Bekehrung erfahren. Amen.